Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Stenninger und ich begrüße Sie zu unserem Webcast Radio Night Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich hoffe, dass mit mir in der Leitung Herr Dr. Kazuma Matoba ist. Herr Matoba, sind Sie mit an der Leitung?
Ja, guten Abend, Herr Stenninger. Bin ich da?
Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wenn ich Sie ganz kurz vorstellen darf, Sie sind Dozent an der Universität Wittenherdecke auf der Fakultät für Kulturreflexion und im Studium Generale im Arbeitsbereich Philosophie. Und Ihr Schwerpunkt ist interkulturelle Kommunikation. Und der Grund, warum wir Sie in die Sendung eingeladen haben, ist, weil wir einfach von unserem Ansatz in Leiden Next sehr daran interessiert sind, wie sich Kommunikation weiterentwickeln kann. Und wir hatten ja vor einigen Wochen hier ein Gespräch, wo Sie auch so Ihr Modell der Kommunikationsentwicklung so ein bisschen dargestellt haben. Und wenn ich vielleicht einfach anfangend Sie fragen darf, ist Kommunikation nicht etwas, was einfach natürlich zwischen Menschen passiert? Ist Kommunikation wirklich etwas, was sich in verschiedenen Kommunikationsformen darstellt? Und wenn ja, welche würden Sie denn hier sehen?
Also die Kommunikation ist natürlich sehr geprägt von der Kultur. Und in meinem Bereich interkulturelle Kommunikation, im Mainstream ist eine Annahme, dass die Kommunikation immer durch die Kultur geprägt ist. Mhm. Aber nicht als Mainstream, sondern als Sozialkonstruktivist sage ich, dass die Kommunikation auch die Kultur prägt, möglicherweise beeinflusst. Das heißt, dass die Kultur auch von der Kommunikation gestaltet wird und geprägt wird und beeinflusst wird. Das heißt, dass zwischen Kultur und Kommunikation, da gibt es immer gegenseitige Einfluss, und Kommunikationswissenschaftler und Kommunikationstrainer versuchen jetzt durch die Änderung der Kommunikation die Gesellschaft und auch national oder regional Kultur zu ändern oder auch natürlich Unternehmenskultur zu ändern durch die Änderung der Kommunikation. Also so sehe ich einfach mal diese zwei Begrifflichkeit Kommunikation, Kultur und deren Beziehung.
Ich verstehe, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, was Sie jetzt gerade gesagt haben, meinen Sie, dass die Art und Weise, wie wir bewusst Kommunikation gestalten, kulturverändernd ist.
Ja, damit, genau.
Damit geben Sie uns natürlich etwas in die Hand, was unheimlich spannend ist. Das heißt, wenn wir Aufmerksamkeit darauf spenden, wie wir miteinander kommunizieren, leisten wir einen Beitrag zur Kulturentwicklung?
Ja. Es gibt natürlich auch noch extreme Beispiele. Zum Beispiel, ich habe auch schon früher als Soziolinguist auch schon ein bisschen geforscht, wie die Kommunikation geändert wird oder wie die Sprachverwendung geändert wurde von den politischen Entscheidungen. Zum Beispiel, wir in Deutschland haben in der Syntax, also in der sprachlichen Grammatik, Siezenform und Duzen. Und dadurch entsteht natürlich auch entsprechende Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht, bei denen ich zum Beispiel duze oder sieze. Und das ist auch natürlich auch Faktor, der einfach mal Kultur schafft oder beeinflusst. Und für 60er Jahre, 70er Jahre hat der Parlament in Schweden Siezen abgeschafft. Das heißt, in schwedischer Sprache gibt es zurzeit nur Duzen. Dadurch ändert sich die Kultur Schweden auch sehr, also viel, ne? Und das wurde auch schon in Deutschland diskutiert, einmal in der Politik und auch in dem Community von den Linguisten, dass das Deutschland auch wie Schweden Siezen abschaffen könnten, aber das hat die Politik nicht so weit geschafft. Also so entschieden hat die Politik nicht Duzen oder Siezen abzuschaffen. Aber dieses Beispiel Schweden kann auch gut zeigen, dass das Ändern der Kommunikation die Gesellschaft ändern kann und die Kultur verändern kann.
Es scheint ja ein sehr einfaches Beispiel zu sein, das uns auf eine gewisse Weise ja alltäglich ist und die meisten von uns sind sich auch dessen bewusst, dass die Sie-Form und die Du-Form eine Spezialität der deutschen Sprache ist, die bei weitem nicht in allen Sprachen so vorkommt, vor allem im Englischen ist uns das vertraut, dass sie nicht so vorkommt. Aber es ist, glaube ich, wert, auch dem ein wenig nachzusinnen und zu sehen, wie so eine einfache Sprachform, also dass wir die Möglichkeit der Wahl zwischen einer Du-Anrede haben und einer Sie-Anrede, dass wir hier eigentlich eine soziale Interaktion miteinander bestimmen, die sehr unterschiedlich ist. Dass in einer Sprachform, in der die Sie-Form nicht vorhanden ist, hier eine bestimmte Grenze, die wir im Deutschen gerne setzen, auch wir reden jetzt gerade in Sie-Form miteinander, so nicht gesetzt wird und dadurch auch Übergänge viel fließender sind, und dass das unser Miteinander, auch unser kulturelles Miteinander, anders prägt, als wenn wir diese Schranke setzen. Es ist ganz unabhängig, ob das jetzt etwas Positives oder Negatives ist. Es ist eine Schranke, die wir setzen, dadurch, dass wir eine Sprachform dafür haben.
Mhm, ja.
Ich habe ja genau zu diesem Beispiel vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin von mir geführt, die in Amerika ein Interview gemacht hat mit einer mittlerweile schon älteren amerikanischen feministischen Historikerin, die eigentlich ursprünglich aus Wien kommt, aus Österreich kommt, Frau Gerda Lerner, und die in Amerika eine Karriere gemacht hat als feministische Historikerin. Und meine Freundin macht jetzt gerade eine Filmdokumentation mit dieser Frau, und da gab es eine interessante Situation in diesem Gespräch, die genau darauf hinführt, nämlich dieses Gespräch ist auf Englisch geführt worden und in Englisch in einer sehr vertraulichen You-Form. Und irgendwann, meine Freundin ist Schweizerin, hat sie das Gespräch auf Deutsch gesetzt und hat automatisch die Du-Form gewählt. Diese alte Dame, die in Wien der 20er Jahre aufgewachsen ist, hat das aber als, obwohl sie eigentlich eine radikale Feministin und radikal liberal ist, als wirklich einen Kulturbruch empfunden, in Deutsch auf Du angesprochen zu werden. Und ich glaube, hier ist das eine Illustration genau davon, was Sie ansprechen, dass etwas, was im Englischen gar nicht so als Grenze setzbar ist, im Deutschen kulturell als Überschreitung einer Intimgrenze empfunden werden kann, die einfach durch Sprachgebrauch so geprägt wird.
Mhm. Ja, das ist ein interessantes Beispiel. Also die Änderung der Sprache, darüber hinaus Änderung der Kommunikation, also beide Gedanken, mit denen hat der Quantenphysiker David Bohm befasst in seiner Zeit, neben seiner Tätigkeit, wissenschaftliche Tätigkeit von Quantenphysik. Mhm. Und er wollte eigentlich in der Kommunikation sozusagen seine These der Quantenphysik beweisen. Das heißt, dass es sozusagen außer dieser Welt sozusagen Jenseits gibt. Das hat er in seiner Quantenphysik mathematisch und physikmäßig bewiesen. Und dadurch hat er fast Chance gehabt, Nobelpreis zu bekommen. Mhm. Jedenfalls hat er dann eines Tages eine Sprache gefunden in der kanadischen Westküste. Und das ist eine Sprache von einem uralten Indianer. Und diese Sprache hat kein Subjekt in der Kategorie von der Sprache. Also das heißt nicht, dass das Subjekt zum Beispiel wie Spanisch oder wie meine Muttersprache Japanisch kontextabhängig weggelassen wird. Also so ist es nicht, sondern diese grammatikalische Kategorie Subjekt gibt es gar nicht in indische Sprache, indianische Sprache. Und dann hat er natürlich auch gedacht, dass diejenige, die diese Sprache spricht, ganz anderer Weltauffassung hätte. Das heißt, alles könnte dann mit Verb dargestellt werden und dadurch gibt es in der Werterfassung von diesem Sprecher überhaupt keine dualistischen Gedanken zwischen Subjekt und Objekt. Es gibt nur eine einheitliche Dynamik. Und da hat er dann versucht, mit seiner Studierenden in seiner Universität, in seiner Lehrstuhl auf Englisch ohne Subjekt zu sprechen. Und hat er dann erwartet, dass er und seine Studierende dadurch einfach mal etwas anders sehen könnte, als was man dann immer sieht, wenn man nur ganz normale Englisch spricht, also mit Subjekt und Objekt. Aber das ist natürlich nicht gelungen, weil man dann trotzdem man dann versucht, ohne Subjekt spricht, aber schon im Gehirn sozusagen dann dieses Subjekt schon ganz klar also Prägung hat. Also von daher ist dieses Experiment gar nicht gelungen. Und dann hat er dann eine Methode entwickelt, nicht durch die Änderung der Sprachform, sondern durch die Änderung der Kommunikation oder durch die Änderung der Kommunikationsstil, kann auch sozusagen Perspektiv und Kommunikation geändert werden. Und das ist sozusagen so eine fundamentale Idee für Dialogprozess. Und diese Idee wurde weiter auch entwickelt in MIT, also Professor Peter Senge und William Isaacs und so weiter, als Trainingsansatz für Kommunikation oder für Learning Organization. So wie gesagt, nicht nur durch die Änderung der Sprachform, sondern durch die Änderung der Kommunikationsstil kann auch sozusagen Weltauffassung bzw. Kultur, Organisationskultur, Nationalkultur auch geändert werden.
Wenn ich da vielleicht noch einen Schritt zurückgehen darf und noch ganz kurz an Ihrem Beispiel ansetzen von dieser indianischen Sprache, die Bohm damals entdeckt hat und die er so spannend fand, weil sie, wenn ich das so sagen darf, die Prozesshaftigkeit von Realität in einer Weise widerspiegelt, die er mit seinen quantenphysischen Forschungen viel mehr adäquat oder viel mehr gedeckt sieht als unsere Subjektsprache. Und eigentlich anders formuliert, unsere Subjekt-Objekt-Sprache.
Ja.
Wenn man das einfach sich vergegenwärtigt, kommt einem ja etwas ins Bewusstsein, das man normalerweise auch nicht so sehr mitreflektiert, nämlich wie sehr Sprache, die Sprache, wie wir sie verwenden, Realität kreiert. Und
ja.
die Tatsache, dass wir eine Sprache haben, die sehr auf Subjekt und auf objektbezogene Sprache ist, im Deutschen sogar noch in einer ausgeprägteren Form als das Englische, eine Sprache, die sehr auf nominativer ausgerichtet ist, das prägt eine gewisse Realitätsvorstellung, die uns überhaupt nicht klar ist, dass sie die Brille ist, durch die wir die Welt betrachten. Wenn ich eine Sprache zur Verfügung habe, wenn ich sie richtig verstehe, auf das Beispiel von Bohm, die hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich aus Verben basiert, werde ich eine Welt durch diese Sprache wahrnehmen, die prozesshaft ist. Wenn ich eine Sprache habe, die hauptsächlich aus Objekten und Subjekten sich zusammensetzt, nehme ich eine Welt wahr, die eben auch diese Trennung von Subjekt und Objekt hat. Und hier einfach wahrzunehmen, wie sehr Sprache etwas ist, das unsere Realität mitgeneriert. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Teil Ihres Forschungsansatzes.
Ja. Also das ist auch schon ein sehr wichtiges Forschungsobjekt von der Kommunikationswissenschaft und auch von der interkulturellen Kommunikation. Also ich erlebe also nicht nur theoretische Erfahrungen, sondern auch schon praktische Erfahrungen als Ausländer hier in Deutschland, als Muttersprache von Japanisch. Also zum Beispiel, also viele Schüler in Japan, wenn sie in der siebte Klasse, also in Japan fängt man ein bisschen später Englisch zu lernen, in der siebte Klasse im Gymnasium. Also wenn sie anfangen, Englisch zu lernen, dann haben sie enorm Schwierigkeit, weil sie dann in dem Unterricht Englisch nur einen ersten Personalpronomen benutzen müssen, und zwar you. Mhm. Das heißt, Schüler fragen immer, warum gibt es nur you in Englisch? Und in Japanisch gibt es dann ungefähr 10 you, dementsprechend gibt es etwa 10 I oder 10 ich. Das heißt, je nachdem, wie der Gesprächspartner männlich oder weiblich oder wie alt ist er oder sie oder von wo er oder sie kommt und in welchem sozialen Kontext er arbeitet und so weiter, je nachdem gibt es verschiedene zweite Personalpronomen. Mhm. Und wenn ich weiß, wer du bist, ja okay, du bist männlich, du bist ungefähr 50 Jahre alt, du hast studiert, du bist Lehrer und du hast zwei Kinder, weil du dann verheiratet bist und so weiter, dann kann ich bestimmen, mit welchem zweiten Personenpronomen dich zu bezeichnen. Und dann weiß ich darüber hinaus, wer ich bin. Das heißt, dann ich weiß, welche Ich-Form für mich benutzen kann. Also mit diesen Gedanken bin ich dann nach Deutschland gekommen, etwa vor 20 Jahren. Das ist ein bisschen extrem gesagt, aber mit diesem Gedanken habe ich früher europäische Sprache gelernt, Englisch und Deutsch und so weiter. Und als ich vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen war, hatte ich doch diese Gedanken immer noch in meinem sozusagen Gedanken ganz stark. Das heißt, dass ich dann immer bestimmt werden kann, wenn ich weiß, wer du bist. Das heißt, deswegen bin ich dann sehr überrascht und da habe ich dann Schwierigkeiten gehabt, hier in Deutschland immer nur Auswahl du und sie habe und ich habe dann nur ich. Das heißt, ich bin immer ich und du bist entweder du oder sie. Diese reduktionistische Gedanken war für mich zunächst mal sehr schwierig und dann habe ich dann gedacht, aha, dass die Deutschen natürlich ganz andere Welt haben, in dem so reduzierte Miteinander haben. Und ich als Japaner mit der Muttersprache Japanisch sehr komplizierte Realität habe. Und das ist auch ein Beispiel von mir.
Ja. Das finde ich unheimlich spannend und ich muss ja auch gestehen, das ist für mich als Deutschsprachigen eigentlich nicht nachvollziehbar ist, wie ich sich in 10 verschiedene Varianten aufspalten kann und du oder sie in 10 verschiedene Varianten, abhängig davon, in welchem Kontext und in welcher Beziehung dieses Ich und dieses Du formuliert wird. Wenn ich da nachfragen darf, das muss dann für einen japanischen Muttersprachler ja unheimlich reduktionistisch und verengend wahrgenommen werden, wenn dann in der deutschen und der englischen Sprache, das so einen absoluten Charakter bekommt.
Mhm.
Und hier einfach zu sehen, wie sehr dann dadurch, ich nehme mal an, die Weltwahrnehmung im Japanischen eine andere sein muss. Weil hier der Ausgangspunkt, nämlich das, was für uns so ein selbstverständlicher Ausgangspunkt ist, dieses Ich, ja anders gesehen werden muss, als wir es vermittelt durch unsere Sprache wahrnehmen.
Mhm.
Wenn ich Sie nochmal weiterfragen darf, Sie haben schon damit angefangen, über Bohm und seine Dialogform zu sprechen. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das ja auch ein Teil Ihrer Arbeit, mit diesen Bohmschen Dialogen zu experimentieren und sie zu entwickeln. Können Sie ausführen, inwiefern Bohm versucht hat, dann über Dialogformen hier Wahrnehmungen von Welt zu verändern oder unsere Wahrnehmung von Welt zu erweitern?
Mhm, ja. Also bohmische Dialog kann dann dazu beitragen, also wie gesagt, durch die Änderung der Kommunikation Organisationskultur zu ändern, darüber hinaus noch Kultur im großen Sinne zu ändern. Was heißt aber Änderung der Kommunikation? Er hat einfach mal ganz schlichte Prinzipien erstellt, Was man eigentlich im Alltagskommunikation nicht einfach machen kann, zum Beispiel von Herzen zu sprechen oder einfach mal anderen zuzuhören ohne Widerstand. Also wenn man anscheinend jemanden zuhört, aber macht man immer Monolog bzw. Dialog zwischen mir und mir in dem Kopf.
Ja.
Und diese Monolog bzw. Dialog zwischen mir und mir abzuschaffen und einfach mal ohne Widerstand anderen zuzuhören, ist doch sehr schwierig. Das ist auch eine zweite Prinzip von dem böhmischen Dialog. Oder immer Annahme und Urteil im Schwebe zu halten, sozusagen, wenn ich was spreche oder wenn ich etwas zuhöre, was die anderen immer sagt, habe ich dann immer bewusst oder unbewusst Annahme, Vorannahme und Vorurteil. Und das läuft immer unbewusst, aber zunächst könnte man einfach mal diese Vorannahme sichtbar machen für sich selbst. Und dann ändert sich auch sozusagen die Haltung und Kommunikationsweise von mir. Also einfach mal bewusst werden, bewusst machen, was für eine Annahme oder Vorannahme ich habe. Also so eine Sache, die ziemlich einfach sind, aber was man im Alltagskommunikation nicht so oft machen kann, hat er aufgelistet. Und es gibt dann verschiedene Nachfolger von dem Dialogprozess nach David Bohm. Die haben verschiedene Prinzipien für Dialogprozess erstellt und mit denen man einfach mal gemeinsam gegenseitig Gespräch führen. Dann entsteht etwas Neues als Organisationskultur oder Teamgeist und so weiter und so weiter. Und was eigentlich David Bohm versucht hat, ist, es gibt sozusagen implizite Ordnung und explizite Ordnung. Oder ich kann diese beide ins ganz andere, einfache Sprache übersetzen, also explizite Regeln und implizite Regeln des Systems. Und in so einer Kommunikation, wo man versucht, anders zu kommunizieren, wie gegenseitig zuhören, miteinander von Herzen zu sprechen und so weiter, dann hat man so einen Moment, dass implizite Regeln oder implizite Ordnung gezeigt wird. Das heißt, implizit wird dann explizit. Also so einen Augenblick habe ich auch schon mehrmals in mehreren Dialogprozessrunden erlebt. Und das ist sozusagen der Sinn von dem böhmischen Dialogprozess. Und das ist für mich nicht nur so ein Experiment in einer besonderen Situation wie so ein Kreisgespräch, sondern dieser Ansatz könnte man auch im Alltag anwenden.
Wenn ich da ein bisschen nachfragen darf.
Ja.
Weil an und für sich klingt das ja nach sehr simplen und einfachen Regeln, die jetzt nicht unbedingt als welterschütternd erscheinen. Allerdings, wenn man schon diese einfache Regel, die Sie am Anfang erwähnt haben, hier nicht diese Wand aufzubauen, sondern zuzuhören in einer, ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es ausgedrückt haben, aber wo man sich nicht gleich dem Gehörten gegenübersetzt, als ein Gegenüber, da tut sich ja etwas auf, was eine Weltwahrnehmung ist, die ja nicht unsere herkömmliche Weltwahrnehmung im normalen Fall einfach ist. Nämlich, dass da ich mit einer bestimmten Selbstgewissheit bin und ich höre jemanden und das, was ich höre, den anderen, fällt sozusagen auf meine Identität, der ich mir gewiss bin, auf meine Ideen, deren ich mir sicher bin, und ich gleiche das mit diesen Ideen ab. Das, was Sie hier beschreiben, was David Bohm hier versucht, ist ja, einen Raum zwischen Menschen aufzumachen, wo diese Gewissheiten mal außen vor gelassen werden und aus dieser Verflüssigung etwas in diesem Zwischenraum da ist, wo menschliches Bewusstsein einfach nicht diese getrennte Form annimmt und dadurch eine Kreativität möglich wird in diesem Dialog, die aus einer Anhaltung so nicht möglich ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Würden Sie sagen, das ist eine der Intentionen des Bohmschen Dialogs?
Ja, also richtig. In dem Sinne ist der Ansatz von David Bohm, also Dialogprozess, so ganz ähnlich wie der, also philosophische Gedanken von der Kommunikation von dem Martin Buber.
Ja.
Dialogische Prinzip wie ich und du. Das heißt, normalerweise in Alltagskommunikation betrachte ich meinen Gesprächspartner nicht als du, sondern als es. Und das ist sozusagen Monolog.
Ja.
Und das ist oft, was wir auch immer machen, obwohl ich dann sozusagen vor mir Gesprächspartner habe. Mhm. Und das ist Ich-Es-Kommunikation, also Monolog.
Ja.
Und Buber hat dann weiter thematisiert, also darüber hinaus muss man einfach mal in die Richtung gehen, Ich-Du-Kommunikation, also ich betrachte dich als du, als Mensch. Und dann ist es Dialog. Und wenn der Dialog überhaupt zustande kommt, das heißt, dass ich mit dir kommuniziere, dann entsteht sozusagen das Zwischen, wo ich und du sich gegenseitig miteinander integrieren können und etwas Neues entstehen kann. Ja, und das ist der Raum, das Zwischen, wo etwas Kreativität und Innovation entsteht. Und das ist auch vielleicht auch eine mögliche interessante Idee für Integrationsdebatte hier in Deutschland. Also ich frage mich immer, Integration ist der Vokabular, der nur Mehrheit verwendet und
ja,
die Minderheit verwendet diese Vokabular Integration nicht. Das heißt, ich als Minderheit, Ausländer hier in Deutschland, kann ich dieses Wort Integration benutzen in der Form wie die Frage, bist du integriert? Das ist der Satz von der Mehrheit.
Ja.
Und muss ich nur auf diese Frage antworten, ja, bin ich integriert? Nein, ich bin nicht integriert.
Ja.
Aber ich könnte auch natürlich auch anderen Mehrheit fragen, bist du als Mehrheit integriert? Aber dann muss man natürlich auch fragen, aber wo? Und dann kann ich sagen, ja genau, zwischen mir und ich, also zwischen mir und dir, da ist der Raum sozusagen dazwischen, wo die beide Seite gegenseitig miteinander lernen und integrieren können. Also das ist einfach mal Anwendungsmöglichkeit von diesen Gedanken von David Bohm und David Martin Buber. Aber David Bohm ist aber noch weiter vorangegangen mit dem Dialogprozess, mehr als Martin Buber, also soweit ich dann erlebt hatte und verstanden hatte. Also David Bohm versucht über diese Konstellation Ich und Du, Kommunikation oder Dialog, hinaus noch auf die nächste Phase zu kommen, und zwar Ich-Du-Ich-Kommunikation. Das heißt, ich finde mich in dir und ich finde dich in mir. Und das ist gerade ja so eine Darstellung von chinesischer, taoistischer Yin-Yang-Symbolik. Also in Yin-Yang-Symbolik, dann sieht man dann linke schwarze Teil und rechte weiße Teil. Und in dem schwarzen Teil sieht man dann weiße Pünktchen und in dem weißen Teil dann sieht man auch schwarze Pünktchen. Das heißt, in dem Schwarz ist eigentlich Weiß auch enthalten und in dem Weißen ist auch Schwarz enthalten. Das heißt, ich finde dich bei mir, in mir, und du kannst dich in mir finden oder ich kann mich in dir finden, sozusagen. Und das ist sozusagen das Ziel von David Bohm und Dialogprozess. So interpretiere ich.
Ja. Wenn ich jetzt eine Frage stelle, die vielleicht für einen Wissenschaftler ein wenig eine heikle Frage ist, aber ich finde sie trotzdem angebracht, kommt da nicht eine gewisse spirituelle Dimension in den Dialog hinein? Einfach mit dieser Dimension von Nichtgewissheit, von Nicht-Identität und von einer, ich würde sagen, einem Bewusstseinsfeld, in dem das Ganze sich abspielt, wo etwas, was mich in meinem, wer ich denke zu sein, einfach übersteigt und wo wir uns als Menschen in einem gewissen Bewusstsein wiederfinden, das tiefer ist und uns in unseren Identitäten einfach übersteigt? Oder würden Sie sagen, dass das ein zu weit gegriffen ist?
Ja, also wir haben sozusagen intrapersonale Kommunikation, das heißt, ich kommuniziere mit mir oder mit meinem Inneren, und dann gibt es interpersonale Kommunikation, also ich kommuniziere mit dir, und als dritte Kommunikationsphase oder Kommunikationsstil gibt es transpersonale Kommunikation, das heißt, ich kommuniziere mit dir, aber mit dem Gefühl, mit, also Verbundenheit mit dem Ganzen. Und das ist natürlich auch schon etwas mehr als Wissenschaft, also thematisiert. Also das ist schon in die Richtung Esoterik oder Religion, Wissenschaft und so weiter. Aber ich sehe schon, dass das jetzt zu einer Zeit kommt, dass das sozusagen transpersonale Kommunikation auch überhaupt angefangen wird zu kommunizieren und zu forschen.
Was kommt da zusätzlich noch ins Spiel, wenn Sie eine transpersonale Kommunikation nennen? Was ist da das zusätzliche Element?
Also zusätzliches Element ist, wenn man zum Beispiel mit den vier Quadranten von dem Ken Vivas Integralansatz spricht, da haben wir rechts oben es, links oben ich und links unten wir und rechts unten sie. Und rechts oben es ist der Bereich, also für die Kommunikation sozusagen, wie unsere Gehirn und Körper funktioniert beim Kommunikation. Und links oben dieses Quadrant ich, da sieht man zum Beispiel, wie funktioniert unser Leib, unser Verstand, unser Geist bei der Kommunikation. Und diese beiden Quadranten, also es, ich, gehören zu der intrapersonalen Kommunikation. Wie kommuniziere ich mit mir oder mit Inneren? Und das ist schon, was man schon auch thematisiert hat in der Vergangenheit, sei es auch in der Wissenschaft oder auch sei es in der Religion oder esoterische Bewegungen und so weiter. Und links unten in dem Bereich wir, da muss man auch sehen, bei der interpersonalen Kommunikation, das heißt Kommunikation mit dir oder mit anderen, wie weit bin ich egozentrisch oder Modernistik oder kosmopolitisch? Ja. Und da gibt es Menge Erkenntnis und Forschungsergebnis im Bereich Psychologie, Soziologie und Ethnologie und so weiter und so weiter. Und rechts unten in dem Bereich Sie, Pullal, Ken Weber hat dann hier zum Beispiel auch Soziologie oder Systemtheorie auch zugeordnet. In dem Bereich sieht man zum Beispiel Sozialsystem oder ökologischen System und wie wir umgehen mit dem sozialen System bei der Kommunikation oder wie wir verbunden mit dem ökologischen System für die bessere Kommunikation und so weiter. Aber Sozialsystem und ökologischen System, da sieht man sozusagen, wie ich dann vorher gesagt hatte, explizite Ordnung, sozusagen explizite Netzwerke und explizite Prinzipien, Regeln und so weiter. Aber darüber hinaus gibt es auch noch so ein Holistik-System. Ich weiß es nicht, wie man dann Holistik-System ins Deutsch übersetzen kann. Deswegen ich sage einfach mal Holistik-System. Und das ist das System, das das Prinzipien oder Regeln oder Ordnung noch sehr implizit sind, nicht richtig explizit dargestellt werden. Und mit diesem Holistik-System könnte man auch verbunden sein und dann ist das eine große Chance für transpersonale Kommunikation, wo man dann auf die nächste Phase kommen kann, sozusagen Dialog zwischen ich und du und ich. Also von daher, für mich ist es eine Herausforderung, was diese Quadrant rechts unten, also Sipulal, sich weiterentwickeln, also für die Kommunikation in Zukunft.
Sie haben jetzt einen Aspekt angesprochen von Ken Wilber, der auch in Ihrer Arbeit eine Rolle spielt und den ich noch ein wenig hier auch ausleuchten möchte. Sie haben davon gesprochen, dass es eine ethnozentrische Kommunikation gibt, dass es eine moderne Kommunikation gibt und das, was Sie eine kosmopolitische Kommunikation nennen. Können Sie hier ausformulieren, was sind die Unterschiede zwischen diesen Kommunikationsformen und woher rühren die?
Also Sie meinen den Unterschied zwischen Modernistik und kosmopolitische Kommunikation?
Ja, also wenn ich mich richtig entsinne, fangen Sie an mit einer ethnozentrischen Kommunikation.
Ja.
Als Grundlage von Kommunikation, dann einer modernistischen und dann einer kosmopolitischen Kommunikation.
Ja, Also die Entwicklung der Kommunikation und Evolution der Kommunikation sind auch ähnlich. Das heißt, Entwicklung der Kommunikation ist die Entwicklungslinie von einer Person von Geburt bis zum Tod. Und Evolution der Kommunikation ist einfach mal historische Dimension der Kommunikation in der Geschichte von der Menschheit. Und ich spreche jetzt von der Evolution der Kommunikation, das heißt, wie sich die Kommunikation in den letzten 5.000, 6.000 Jahren überhaupt dann evolviert oder entwickelt. Und dann gibt es verschiedene Ansätze und Theorie von verschiedenen Stufen der Kommunikation in der Geschichte. Und man beginnt immer mit Monocultural Communication, wo die Menschen in einer Kultur sozusagen die anderen Kultur gar nicht wahrnehmen können. Das heißt, es gibt nur meine Kultur. Und die Menschen, die dann sozusagen außerhalb meiner Kultur sind, nicht Menschen, sondern Barbaren oder nicht Menschen. Und das ist die Phase von der Monocultural Communication. Und dann kommt die nächste Phase, ethnozentrische Kommunikation. Das heißt, ich habe dann meine eigene Kultur und ich kann auch deine Kultur wahrnehmen und erkennen, aber meine Kultur ist besser als deine Kultur. Und so entsprechend kommuniziere ich auch mit dir, die dann zu der anderen Kultur gehört, die dann wenig besser als meine Kultur ist. Und das ist die Phase von der ethnozentrischen Kommunikation. Und diese ethnozentrische Kommunikationsphase hat sich sehr lange gedauert, sogar bis zum Ende des 19. Jahrhunderts oder sogar Anfang der 20. Jahrhunderts. Und hat die Wissenschaft und auch Praxis immer versucht, von dieser ethnozentrischen Kommunikationsphase weiter wegzukommen zu der nächsten Phase, Modernistic Communication. Das heißt, dass ich dann weiß, dass ich dann meine eigene Kultur habe und du hast auch deine Kultur und es gibt keinen Unterschied zwischen meiner Kultur und deiner Kultur und wir sind alle gleich und deswegen können wir einfach ohne Problem gegenseitig unterhalten. Das ist Modernistic Communication und modernistische Haltung. Aber trotz dieser Modernistic Communication, die auch Kommunikationswissenschaft auch und interkulturelle Kommunikation sehr viel geforscht hat und auch in einer Form von Training umgesetzt hat, funktioniert unsere Kommunikation in der Welt nicht. Es gibt immer noch sehr viele Problematik, die durch interkulturelle Konflikt verursacht wird. Und wie zum Beispiel dieser bekannte Satz von Einstein, man kann viele Problematik nicht lösen auf der Ebene von dem Bewusstsein, der diese Problematik verursacht hat. Das heißt, wir müssen auf der nächste Ebene von der Kommunikation oder vom Bewusstsein kommen. Und dann wäre meine Vermutung möglich, dass wir jetzt die Problematik lösen können. Also auf die nächste Kommunikationsphase. Und das heißt kosmopolitische Kommunikation.
Wie würde diese kosmopolitische Kommunikation ausschauen? Was würde sie unterscheiden?
Bitte?
Was würde die kosmopolitische Kommunikation von der modernen Kommunikation unterscheiden? Was wäre diese neue Stufe, die Sie hier glauben, ausnehmen zu können?
Ja, also Modernistic Communication, das ist die Phase, wo die Menschen sozusagen Ich-Du-Dialog durchführen können, vermögen können, diese Ich-Du-Dialog zu machen. Und in der nächsten Phase Cosmopolitan Communication können wir dann, wie ich dann vorher gesagt hatte, nächste Stufe des Dialogs, also Ich-Du-Ich-Dialog praktizieren können. Das ist nächste Phase. Das heißt, in der Modernistic Communication oder in der modernen Gesellschaft sind wir getrennt und fragmental und getrennt und wir sind deswegen einsam. Aber in der nächsten Phase finden wir sozusagen Verbundenheit und Connectedness, also zwischen mir und dir. Und ja, ich kann dann mich entdecken durch dich. Und das ist die nächste Phase.
Ich nehme an, das hat mit dem zu tun, was Sie vorher auch mit diesem Bohmschen Dialog angesprochen haben, wo einfach durch diese Nicht-Fixiertheit des Ich und des Gegenüber zwischen uns ein Raum geöffnet wird, ein Möglichkeitsraum, der diese Verbindung erlaubt, die mehr ist als diese Getrenntheit von einem starren Ich und einem starren Du, das einem gegenübersteht. Ist es dieser Schritt, den Sie hier sehen?
Ja, genau. Und das ist natürlich auch, also einfach mal Voraussage über die Zukunft. Also wir wissen gar nicht, wie unsere Kommunikation, die im Moment auf der Phase der Modernistic Communication sich befindet, ja, sich weiterentwickeln in Zukunft. Und deswegen möchten wir jetzt schon anfangen, so zu gestalten, dass das unserer Zukunft noch positiv ändern kann, indem wir unsere jetzige Kommunikation weiter modifizieren und ändern und so weiter. Ja. Also durch Theorie, Praxis, Training und so weiter. Aber dafür gibt es sehr viele Beispiele, zum Beispiel also gewaltfreie Kommunikation oder verschiedene Technik der Kommunikation oder Moderation wie Open Space oder World Café und so weiter. Die sind auch schon alle Versuche, nicht nur als Moderationstechnik und nicht nur zweierpersonale Kommunikation, sondern einfach mal durch die Änderung der Kommunikation versuchen wir unser Bewusstsein ändern für die bessere Zukunft. Also es gibt immer sehr viele, viele verschiedene Versuche und Ansätze.
Wenn ich da auch einen Ansatz mit reinbringen darf, mit dem wir auch in unserer Arbeit bei den Leuten Next experimentieren, der diese Elemente, die Sie angesprochen haben, sehr in den Mittelpunkt stellt. Also auch das, was Sie vom Bohmschen Dialog hier mit reingebracht haben, diese Offenheit des Dialogs gegenüber zwischen Ich und Du, dass hier wirklich ein Möglichkeitsraum zwischen uns entsteht, wo aber ein Element in der Art und Weise, wie wir versuchen, dieses Experiment zu führen, sehr im Zentrum steht. Und ich würde interessieren, wie Sie das empfinden, nämlich, dass wir wahrnehmen, dass dieser Dialog, in dem wir stehen, sowohl der Dialog zwischen zwei Menschen in einer konkreten Situation, wie in diesem Telefonat, als auch der Dialog, den wir als Menschheit miteinander führen über die Jahre hinweg, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Das heißt, dass ich einerseits wahrnehme, dass da immer zwischen uns diese Offenheit da ist, die Sie beschreiben, dass ich aber gleichzeitig auch wahrnehme, dass hier ein Entfaltungsprozess von etwas ist, das eine Richtung hat. Eine Richtung hat, die Sie ja in einer gewissen Weise auch schon beschrieben haben, wenn Sie beschreiben, dass es diese Entwicklung vom ethnozentrischen zum weltzentrischen, zum kosmopolitischen zentrischen Kommunikationsform gibt, dass hier etwas mit in den Dialog hineinkommt, wenn wir uns dieses Prozesses im Miteinanderreden als solches bewusst werden. Ist das etwas, das in Ihrer Arbeit eine Rolle spielt? Ist das etwas, das Sie spannend finden?
Also ich bin eigentlich Kommunikationswissenschaftler, also das heißt Wissenschaftler, und ich vermeide in meiner Arbeit natürlich auch normativ zu forschen und sozusagen Normen zu schaffen, stattdessen auch beschreiben, also deskriptive Forschung durchzuführen. Aber ich bin der Meinung, dass das integrale Ansatz und integrale Landkarte sehr nützlich ist. Wenn man nichts weiß, wohin man gehen soll, dann kann diese Landkarte auch uns zeigen, ja, welche Richtung gibt die überhaupt und wohin oder wie wir einfach mal uns orientieren auf den konfus oder auf der Welt, der konfus ist. Und deswegen, also ich möchte nicht normativ sagen, dass das die Zukunft der Kommunikation so sein soll, sondern wenn man einfach mal jetzige Problematik, sei es gesellschaftliche Problematik und sei es kommunikative Kommunikationsproblematik, wenn man diese Problematik zunächst auf diese Landkarte, also Integralansatz, betrachtet, dann sieht man bestimmte begrenzte Anzahl von der möglichen Richtungen für die Zukunft. Und was man dann braucht, ist nicht mehr Wissenschaft, sondern einfach mal Dialog mit den Menschen, die auch ähnlich so versuchen, auf diese Landkarte, mit dieser Landkarte sozusagen zu gehen, wo die Zukunft ist, gegenseitig unterhalten, diskutieren und integrativ unserer, also sozusagen gemeinsamen Weg zu suchen, zu finden. Das heißt, Landkarte allein reicht nicht, aber wir brauchen die Menschen, die diese Landkarte benutzen für die Orientierung der Zukunft. Diese Menschen müssen integrativ Dialog führen für die Perspektive der Zukunft.
Jetzt würde ich gerne noch die eine oder andere Frage aus dem Publikum mit in das Gespräch mit reinbringen. Ich muss allerdings den Zuhörern sagen, dass ich hier leider gerade ein technisches Problem mit dem Internet habe. Das heißt, dass ich die E-Mail-Fragen gerade nicht an meinem Schirm sehen kann. Das heißt, wenn Sie sich in das Gespräch einbringen wollen, würde ich Sie bitten, heute auf das Telefon auszuweichen, falls das noch möglich ist. Ich weiß, dass die meisten Fragen sonst eher per E-Mail zu uns kommen. Ich sage auf jeden Fall nochmal die Telefonnummern durch, unter denen Sie uns erreichen können. Die Telefonnummer in Deutschland wäre 023 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode aus allen drei Ländern der gleiche, 92 54 32, und die Raute-Taste. Und dann, wie immer, ist Ihr Telefon in der Grundschaltung auf Stummschaltung geschaltet, das heißt, mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie das Telefon dann wieder freischalten. Und wie gesagt, leider ist jetzt aufgrund einer Schwierigkeit mit dem Internet nicht möglich, uns per E-Mail die Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht sich hier doch per Telefon noch mit einbringen kann.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, also Herr Matova, ich bin ganz begeistert von dem Dialog. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist ja eigentlich kreist das alles darum, dass wir normalerweise irgendwie davon ausgehen, dass Sprache was Neutrales ist. Also wir haben irgendwie eine Identität, die zwar kulturell geprägt ist und konditioniert ist, aber irgendwie gehen wir davon aus, dass wir einfach Sprache benutzen. Und Sie haben eigentlich viele Beispiele dafür gebracht, dass diese Sprache selbst identitätsstiftend ist. Und dass ich also, wenn ich mich, sagen wir mal, getrennt fühle, und das ein Phänomen ist, das wir in der heutigen Zeit sehr stark haben, dass ich mich ja im Grunde außen vor lasse, wenn ich nicht mich auf diese Sprache einlasse und erkenne, dass Sprache selbst, ja, normalerweise denkt man, da geht es eben nur um diese Bedeutungen, da wird eben irgendwas von der Welt hin und her geschoben, es geht immer um die Semantik, und Sie sagen, die Sprache muss sich auf sich selbst irgendwie zurückbeugen, dass also die Syntax, das, was die Grammatik, was das System der Sprache selbst ausmacht, alles das, was implizit ist, was eigentlich verborgen ist, das muss explizit werden. Und meine Frage ist, wenn man das jetzt annimmt, was diese Vision, dann merkt man ja eigentlich, dass mit diesen Fragestellungen nicht irgendwie ein Randphänomen bestritten wird oder in den Aufmerksamen gerät, dass es eigentlich um was ganz Zentrales geht, weil unsere Kultur ja vollkommen davon abhängt, welche Werte, welche Identitäten, welche Perspektiven wir haben. Und wenn wir erkennen, dass die Sprache selbst ein Gestaltungsmittel ist für Gestaltung von Welt, und wenn wir darauf Einfluss nehmen, also dann eben nicht mehr nur an die Bedeutung von Sprache denken, sondern eben tatsächlich, wie wir kommunizieren und was wir damit selbst ausdrücken, dann würde das ja eigentlich eine vollkommen neue Form von Kommunikation ermöglichen, und wo man noch gar nicht weiß, ja, wie das ausschaut.
Ja, also richtig. Also mit dem Gedanken, was ich heute in der Sendung gesprochen hatte, veranstalte ich eine Konferenz in Berlin von 27. bis 29. September, CETA Forum, integrale, also globale integrale Kompetenz heißt diese Veranstaltung, und Subtitel ist 2012 plus 38. Das heißt, wie wäre die Kommunikation im Jahr 2050? Und diese 2050 kommt von dem Roman von dem George Orwell von 1982 oder 83, dieser bekannte Roman. Da hat George Orwell sehr interessante künstliche Sprache dargestellt, die heißt Newspeak. Und in dem Roman, also wo der diktatorische Regierung regiert, und hat diese Regierung sozusagen neue Sprache erfunden, die sozusagen zum Beispiel gewisse Vokabular wie Freiheit oder Demokratie nicht darstellen können und verbietet. Und dann hat George Orwell in dem Roman gesagt, dass diese Sprache im Jahr 2050 abgeschlossen fertig ist. Also von diesen Gedanken her habe ich dann diese Konferenz mit diesen Subtitel genannt, also 2012 plus 38. Also was ich sagen möchte ist, könnte sein, dass wir sozusagen unbewusst diese Newspeak sprechen oder dass wir gezwungen wäre, diese neue Newspeak zu sprechen, also die von der jetzigen Gesellschaft wie Kapitalismus und von der Gesellschaft, in der man dann nur vom Geld spricht oder nur von Zahlen spricht, sehr geprägt ist. Und davon müssen wir befreit werden und wegzukommen, diese Sprache zu sprechen.
Ja, herzlichen Dank.
Ja.
Haben wir vielleicht noch eine zweite Wortmeldung? vielleicht jemand, der sich per E-Mail einbringen wollte und doch noch den Weg zum Telefon gefunden hat. Ich weiß, das ist leider heute ein Umweg, aber manchmal spielt die Technik nicht so, wie man es gerne hätte. Wenn der im Moment nicht der Fall ist, würde ich Sie einfach fragen, Sie haben ja vorher gesagt, dass Sie hier einfach auch als Wissenschaftler sprechen und hier auch keine normativen Urteile reinbringen wollen. Ich möchte Sie aber trotzdem fragen, was sehen Sie, ist das Potenzial unserer Dialoge und unserer Sprache? Jetzt, wenn wir nicht in diese Richtung gehen, die Sie jetzt gerade angeschnitten haben, nicht in die oralische Newspeak, was wäre die Alternative? Welche Möglichkeiten menschlicher Kommunikation stehen uns offen, die wir vielleicht betreten können?
Also ich bin kein Christlich, also ich bin Buddhist, aber trotzdem ist die Geschichte von der babylonischen Sprachverwirrung nicht fremd, weil ich dann oft auch als Kind erzählt bekommen hatte. Und ja, also zum Beispiel bekannter Philosoph Karl Popper schon zu seiner Zeit gesagt, also wir könnten noch einmal den Turm von Babylon aufbauen, aber andersweise oder mehrere Türme. Und nach der babylonischen Sprachverwirrung ist die Welt so fragmentarisch in Praxis, dass man dann auch gar nicht so untereinander verständigen kann, kommunizieren kann. Und deswegen haben wir immer versucht, sozusagen einen babylonischen Turm noch einmal aufbauen, wie EU oder UN und so weiter und so weiter. Aber wir können sozusagen noch einmal überlegen, was bedeutet Unity für uns und was bedeutet Diversity für uns und wie wäre möglich zum Beispiel eine Kombination von zwei dieser Wörter, Unity in Diversity oder Diversity for Unity oder Diversity in Unity. Da gibt es Menge mögliche verschiedene Kombinationen von zwei dieser Wörter mit Präposition wie in oder vor und so weiter und so weiter. Also da wäre vielleicht etwas eine Möglichkeit zu finden, wie wir durch die Kommunikation Gesellschaft etwas anders gestalten kann in die Richtung sowohl Unity als auch Diversity.
Was ja in sich ein unheimlich spannendes Statement ist, weil die zwei Dinge natürlich vollkommen widersprüchlich sind, also oder gegensätzlich, Diversity und Unity. Und gleichzeitig spricht das eine Dimension an, die wahrscheinlich auch unser Menschsein als Ganzes anspricht, weil wir einerseits wirklich in dieser Vielfalt, die wir uns erst wirklich auch wahrnehmen, also dieses Überschreiten einer reinen ethnozentrischen Kommunikation, wie Sie es beschrieben haben, die Sie auch erkennen, dass es eben nicht nur das weiße europäische Identitätsbild gibt, sondern dass es eben auch asiatisch, japanisch, chinesisch, südamerikanisches als kulturelles Phänomen gibt und auch als Sprachen gibt. Und gleichzeitig jetzt, wo wir seit Jahrzehnten intensiv dabei sind, miteinander in Kommunikation zu kommen, wir in dieser Vielfalt gleichzeitig auch wahrnehmen, so würde ich zumindest sagen, dass wir in etwas gemeinsam sind. Wir in dieser Vielfalt doch etwas in unserem Menschsein haben, was irgendwo universal zu sein scheint. Diese zwei Dinge, diese zwei Pole zeigen sich in der Gegensätzlichkeit, aber sie zeigen sich gleichzeitig. Ist es das, was Sie ansprechen?
Ja, also wie dieses Beispiel von dem alten Bibel, Alten Testament zeigt, dass es dann früher eine einheitliche Sprache gab und das wurde zerteilt oder sozusagen geteilt in mehrere Sprachen. Also so ist es in der Bibel geschrieben und beschrieben. Das Kreis unserer Sprache ist dann vielleicht Teil von dem Ganzen. Das heißt, wenn ich als Muttersprachler Japanisch wirklich Dialog führe mit Ihnen als Muttersprachler Deutsch, dann können wir vielleicht einen anderen, größeren Teil von dem Ganzen sehen oder möglicherweise ein Ganzes sehen können. Das ist meine Hypothese.
Sehr schön. Herr Dr. Katsuma, das möchte ich gerne auch als Schlusswort verwenden. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken hier. Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, das Thema Kommunikation und Dialog, wie Sie es hier dargelegt haben, wird uns noch weiter beschäftigen und es ist auch ein wichtiger Beitrag zur Kulturentwicklung. Herzlichen Dank und einen schönen guten Abend.
Ja, vielen Dank. Guten Abend, Herr Steininger.
Guten Abend.
Ja, guten Abend.